Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Da haben wir es nochmal, das Kraftwerkslogo. Wir entlassen heute 8 Teens, 8 von euch aus dem biblischen Unterricht, Kraftwerk, der biblische Unterricht unserer Gemeinde. Es kommt darauf an, es geht darum, das Ziel ist, das Anliegen ist, Kraft aus Gottes Wort zu schöpfen, zu lernen, Gott zu vertrauen, ihn besser kennenzulernen. Und für so eine Situation oder für so viele Situationen, die ihr eben beobachten konntet, brauchst du Kraft, brauchst du Mut, um so Schritte zu wagen? Friedrich und Kilian hier vorne zu moderieren, die 3 Anspielleute eben, die Band, die Teens, die zum ersten Mal im Gottesdienst mit Musik begleiten. Ich finde das stark. Es ist nicht perfekt, muss es auch noch nicht sein. Aber sie wagen etwas. Es braucht Mut. Für Petrus hat es Mut gebraucht, den Schritt zu gehen aus dem Boot heraus, auf das Wasser. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Uns einzulassen, zu entdecken, wie er unsere menschlichen Möglichkeiten, unsere menschlichen Grenzen überwindet und durch seine göttlichen Möglichkeiten, durch seine göttliche Macht für uns Unmögliches möglich macht. Das Thema von der Predigt habe ich genannt, brauchen wir jetzt gleich die nächste Folie, auf die Plätze, fertig, los. Du musst bereit sein, wenn du so einen Schritt wagen willst, du musst bereit sein, auf Gott zu vertrauen, Glaubensschritte zu wagen und dann Jesu Macht zu erleben. Auf die Plätze, fertig, los. Und erster Gedanke davon, ihr könnt es euch denken, auf die Plätze. Mit Jesus an den Startplatz gehen. Das ist das, es ist schon ein paar Monate her, was die Jünger mit Jesus gemacht haben. Jesus hat sie berufen und sie haben sich gesagt, jo, wir gehen mit, wir lassen uns darauf ein. Und in dieser Zeit, die sie schon mit Jesus erlebt haben, hat er sie gelehrt, er hat ihnen erklärt, wie und wer Gott ist. Dass Gott sie liebt, dass Gott die Menschen liebt, dass wenn man die Augen mit Gottes Perspektive sieht, die Welt mit Gottes Perspektive sieht, dann sehen manche Dinge ganz anders aus. Dann werden unmögliche Dinge möglich. Er zeigt ihnen, was es heißt, mit Gottes grenzenloser Macht im Alltag zu rechnen. Er zeigt ihnen, er sagt ihnen, wie wahres Leben mit ihm zu finden ist. Und sie waren gerade auf dem See Genezareth unterwegs. Eine Szene von dieser Story haben wir eben hier vorne, könnt ihr vorne sehen. Für mich ist der Petrus noch ein bisschen zu entspannt da. Der ist ja eigentlich am Ertrinken, ne? Falls ihr den sehen könnt, Gesichtsausdruck. Und es sieht so aus, wie als hat er nur eine kleine Frage. Der ist ja eigentlich am Ertrinken. Aber er hat einen wahnsinnigen Schritt gewagt. Hinter ihm und den Jüngern liegt ein Tag voller unfassbare Erlebnisse. Sie waren am See Genezareth unterwegs und die Leute haben davon gehört, dass Jesus da ist und ganz viele kommen dahin und wollen unbedingt sehen, wer Jesus ist, wie er drauf ist. Da können vielleicht ein paar Schaulustige dabei gewesen sein, aber auf jeden Fall, so können wir lesen in Matthäus 14, Vers 4, waren einige dabei, die krank waren und Jesus heilt sie. Jesus fühlt mit den Leuten mit und er heilt sie. Die Jünger beobachten das. Da steht jetzt nicht, welche Krankheiten Jesus im Detail geheilt hat. Ob das jetzt ein Schnupfen war, Magen-Darm oder irgendwelche kleinen Schnittverletzungen. Kennt man die Heilungen, die Jesus sonst gewirkt hat? Ne? Matthäus 11, Vers 5. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Wahnsinn. Die Jünger müssen sowas von ein Hochgefühl gehabt haben, das alles mitzuerleben. Und nicht nur mitzuerleben, sondern Jesus hat sie ja, das können wir in Matthäus 10, Vers 1 nachlesen, Jesus hat sie beauftragt, befähigt, ebenso Wunder und Heilungen zu wirken wie er. Sie waren daran beteiligt. Wahnsinn. Im Laufe des Tages hatten sich dort ungefähr 5000 Männer versammelt. Kleine Randbemerkung in der Bibel, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Das waren also mal grob über den Daumen gepeilt 7.000 bis 10.000 Leute. Kann man sich verschätzen, aber es waren weit mehr über 5.000. Im Vergleich gesehen, Wiedenest hat 3.000 Einwohner. Also da müssten jetzt noch die Leute aus den umliegenden Dörfern alle noch mit dazukommen. Und das Gemeindehaus hier würde bei weitem nicht reichen, brechend voll sein. So viele Leute waren dort. Für eine ländliche Region der Hammer. Wahnsinn. Die Jünger kriegen das mit. Und dann Heilungen. Und am Ende des Tages, es wird schon langsam dunkel. Die Jünger stellen fest, boah, die Leute sollten vielleicht was essen. Wir sind auch schon echt platt und ausgelaugt. Wir brauchen Feierabend. Und dann sagen sie zu Jesus, Herr Jesus, schick die doch weg, damit die nach Hause gehen können, essen. Und Jesus fragt sie, was haben wir denn hier? Was könnten wir denen denn zu essen geben? Ne? Matthäus 14, 17 und dann 21. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische ist ein bisschen wenig für 7.000 bis 10.000 Leute. Und Jesus sagt, komm, wir beten dafür und dann teilen wir das denen aus. Ich segne das Essen und dann teilt ihr das denen aus. Und die Jünger, boah, wir wollten doch eigentlich gerade Feierabend machen. Also es geht in die Verlängerung, Nachspielzeit. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. Und das war nicht etwa so, dass da jeder ein kleines Millimeterscheibchen Brot bekommen hat und eine Faser Fisch. Alle wurden satt. Alle wurden satt und die Jünger erleben das. Die Menschen dort erleben das, diese 5, 7, 10.000 Leute kriegen das mit und müssen sich gefragt haben, wer ist der Jesus? Wer ist dieser Jesus wirklich? Unfassbar. Petrus und die anderen Jünger hatten sich entschieden, wir gehen mit Jesus an den Start. Und im Gehen, indem sie sich auf Jesus verlassen, erleben sie solche Wunder. Dabei erleben sie aber eben auch, wie sie an ihre Grenzen kommen. Sie wollten eigentlich Feiern machen, hatten das verdient. Und jetzt geht es noch weiter. Und das Interessante ist, dass sie dabei, die müssen ja da mit so ein bisschen Ängsten gekämpft haben. Mensch, Jesus, das waren doch die 5 Brote, die 2 Fische, die waren doch unser Abendbrot. Wir können das doch jetzt nicht austeilen. Was essen wir denn dann? Und dann steht da, 12 Körbe blieben übrig. Für jeden Jünger eine. Jesus lässt sie nicht hängen. Er versorgt sie. Er versorgt uns. Wenn wir mit Jesus an den Start gehen, dann lässt er uns nicht hängen. Es ist schon interessant, wie man mit Speck Mäuse fangen kann oder ködern kann. Ich habe das vor ein paar Wochen erlebt. Ich brauchte ein paar starke, kräftige junge Männer aus dem Fritz, aus der Jugendarbeit unserer Gemeinde. Es ging darum, ein paar Bahnschwellen zu tragen, sodass wir daraus später ein Kreuz bauen konnten. Werdet ihr irgendwann noch sehen. Jedenfalls habe ich ein paar Jungs angeschrieben übers Internet und einen Tag später keine Zusage. Ich denke, Basti, du hast das falsch gemacht. Also habe ich ihnen noch eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, Leute, sorry, ich habe das irgendwie falsch formuliert. Ich brauche 6 Leute und die ersten 6 Leute, die sich melden, die kriegen leckeren, gegrillten russischen Schaschlik. Innerhalb einer halben Stunde hatte ich alle 6 Leute zusammen. Ich weiß nicht, ob deshalb, weil dann für sie was rausgesprungen ist, ne? Aber einfach so, ohne dass ich was dafür bekomme, da könnte ich ja auf der Strecke bleiben. Und die Jünger merken das hier, ne? Boah, Jesus, wir haben jetzt schon echt viel geopfert, ne? Wir haben die Bahnschwellen im übertragenen Sinne getragen und jetzt ist mal gut, ne? Jetzt lass uns nicht hängen, das ist unser Abendessen. Und sie erleben erst schockierend, wie Jesus das austeilt es segnet und es wirklich ein Segen wird und er sie versorgt. Und die Frage an diesem ersten Teil ist, ne, lasse ich mich darauf ein, meine Ängste zu überwinden, vielleicht zu kurz zu kommen oder zu scheitern, lasse ich mich darauf ein, mit Jesus an den Start zu gehen und so einen Glaubensschritt zu wagen. Wir haben in dem letzten Kraftwerksjahr über das Neue Testament geredet. Ihr habt eine Menge über Jesus gelernt, gehört, wir haben viel gelesen. Und in Tests habt ihr bewiesen, dass ihr manche Dinge davon sogar behalten habt. Wir haben gleich nochmal eine mündliche Prüfung vor der ganzen Gemeinde und da stelle ich jedem von euch eine Frage. Das ist unvorbereitet. Natürlich nicht. Weil irgendeine künstliche Prüfung jetzt einfach einen Wissensstand abzufragen, das reicht nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht, wo es drauf ankommt. Die Jünger merken hier, in der tatsächlichen Praxis beweist sich das, ob ich wirklich bereit bin, mit Jesus an den Start zu gehen. Wir entlassen 8 von euch heute aus dem biblischen Unterricht. Ne? Ich weiß nicht, was ihr alles behalten habt. Was ihr behalten habt, beweist sich in eurem Alltag, ob ihr mit Jesus an den Start geht. Ich möchte dich ermutigen, dazu herausfordern, das zu tun, im Alltag anderen zu helfen, diese Angst zu überwinden. Ich könnte in der Schule zu kurz kommen, wenn ich mich jetzt um den Außenseiter kümmere und nicht mehr innen bin und dann vielleicht selber zum Außenseiter werde oder wo auch immer wir alle anderen helfen könnten und uns von Jesus gebrauchen lassen könnten. Uns nicht mehr die Frage zu stellen, das ist ja so eine Trendfrage, ne? Was habe ich davon? Sondern mit Jesus im Gespräch zu sein, uns von ihm begeistern zu lassen, zu motivieren zu lassen. Jesus, was haben denn die anderen davon? Was kann daraus entstehen? Was kannst du durch mich wirken? Auf die Plätze. Nächster Punkt könnt ihr euch denken, fertig. Fertig? Bin ich wirklich bereit, durchzuhalten? Lesen wir weiter. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Hinter den Jüngern lag ein knallvoller Tag, ein wirklich erstaunlicher Tag. Sie haben so viele Wunder erlebt. Gott hat sie selbst gebraucht. Und jetzt wollen sie Feierabend machen und es kommt die Verlängerung. Hier 5 Brote und 2 Fische und so. Ne? Und jetzt endlich Feierabend, sie können nach Hause gehen. Und jetzt, gute Nacht, sie dürfen noch 12 Kilometer rudern. So weit war ungefähr die Distanz. Das ist wie von hier bis nach Dieringhausen. Rudern, das möchte ich nicht mal zu Fuß gehen am Feierabend. Ja? Und sie werden sich wahrscheinlich wirklich gedacht haben, na gute Nacht. Jesus entlässt sie, sie ziehen los. Und die Jünger sind mitten auf dem See, sie haben ungefähr die Hälfte geschafft. Ungefähr 5 bis 6 Kilometer haben sie geschafft und sind mitten im Sturm. Riesenproblem. Sie kämpfen mit Wind und Wellen, dieses Mal aber ohne Jesus. Sie werden sich vielleicht erinnert haben, Déjà-vu gehabt haben. Mensch, letztens war doch schon mal eine Situation, wo wir auf dem See Genezareth waren. Mördersturm, uns ging es fast ans Leben und Jesus lag im Boot und hat geschlafen. Die haben ihn dann geweckt, ihr wisst das, ne? Die haben ihn geweckt, vielleicht damit er endlich mitrudert oder damit er ein Wunder tut, ich weiß es nicht. Hier sind sie jetzt allein. Jesus ist nicht greifbar. Sie müssen selbst damit klarkommen. Sie müssen durchhalten, obwohl der Tag schon so mörderanstrengend war. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Das steht jetzt nicht im Detail hier. Ne? Ob sie gebetet haben, ob sie geschrien haben zu Jesus, dass er doch irgendwie hilft. Man weiß auch nicht, wie schlimm tatsächlich dieser Sturm war. Aber sie müssen durchhalten, bis sie endlich ins Bett kommen. Ne? Sie müssen durchhalten. Damals hat Jesus Wellen und Wind gestillt. Er hat nicht mitgerudert. Dieses Mal sind sie gefordert. Durchhalten, dranbleiben. Sie mussten körperlich, aber auch geistig an Gott festhalten und sich in dieser gefährlichen Situation in Gottes Hand wissen. Und ich merke, wie schwer mir das fällt, wenn irgendwie Dinge schon fast verloren scheinen. Wir waren über Himmelfahrt mit dem Fritz auf einer Freizeit in Monschau in der Eifel und campen und hatten dort unter anderem ein großes Actionspiel mit vielen kleinen Spielen. Und zwei Teams mussten gegeneinander antreten. Das Interessante war, dass es gab keinen Preis, sondern es gab eine Bestrafung für die Verlierer zum Ende. Jugendliche kommen auf komische Ideen, deshalb zum Ende sollte der Verlierer oder zwei Leute aus der Verlierermannschaft sollten ein rohes Ei auf den Kopf geschlagen bekommen. Und ich wusste, ich will nicht verlieren und ich will auch bestimmt kein Ei in die Haaren haben. Also anstrengend, ne? Meine Mannschaft oder die Mannschaft, in der ich auch drin war, ne? Erstes Spiel verloren. Zweites Spiel wieder verloren. Drittes Spiel verloren. Ja, und dann merke ich, wie innerlich in mir der Kampf losgeht und ich denke, es ist doch eigentlich schon verloren. Also es sind 5 Spiele und wir können doch nicht mehr so viele Punkte sammeln, dass wir das jetzt noch rumreißen und das Spiel drehen. Da leide ich übrigens immer mit Fußballmannschaften, die 4-0 hinten liegen oder so und denke, ich an deren Stelle würde jetzt aufgeben. Wie können die noch zu Ende spielen? Ne? Ich merke dann, wie innerlich in mir ein Kampf ist. Nee, das Ding ist verloren. Und dann, Basti, du musst dranbleiben. Du bist ja Jugendreferent, du kannst nicht aufgeben. Ehrgeiz mit Taktik und, dranbleiben. Ich weiß nicht mehr, 1 oder 2 Spiele davon haben wir gewonnen, aber wir haben die rohen Eier gekriegt. Und die Jünger, die müssen dranbleiben. Keine Ahnung, ob sie befürchtet haben, ob ihnen genauso der Gedanke kam, wir schaffen das nicht. Schaffen wir es nicht. Sie mussten dranbleiben. Und ich dachte dabei an diesen Satz, den Jesus später im Johannesevangelium, können wir den nachlesen, sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. In dieser Situation haben sie Jesus nicht gesehen. Er war für sie nicht greifbar. Und trotzdem mussten sie durchhalten. Ihr kennt das vielleicht. Oder ihr kennt ihr auf jeden Fall. Jesus ist für uns nicht visuell sichtbar. Und wenn wir beten, wenn ich bete, dann erlebe ich das aus meiner Praxis, dass die Gebete nicht sofort erhört werden. Wir beten seit ein paar Monaten für eine Wohnung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir ankommen können in Schalksmühle. So richtig ist das noch nicht in Sicht. Und wir zittern, weil in einem Monat ziehen wir um. Manchmal erhört Gott Gebet anders. Vielleicht hat er eben mit uns jetzt auch etwas vor, dass er gar nicht uns die Wunschwohnung geben will, sondern uns zeigen will, hey, ich werde trotzdem da sein. Halte ich durch, halte ich an Jesus fest und vertraue, dass ihm die Situation nicht aus der Hand gleitet. Meine Frau war diese Woche auf einer Beerdigung von einem Mann Mitte 30, meine ich, der an Krebs, an einem Tumor gestorben ist. Und die Familie, ich weiß, dass die Familie, die hat gehofft und gebetet, dass der Mann gesund wird, dass Jesus ein Wunder tut. Er hat es nicht getan. Hat er bei meinem Papa, das wisst ihr vielleicht damals auch nicht, und er ist an einem Tumor gestorben. Wir haben keine Wundererfüllungsgarantie. Gott ist trotzdem souverän und das ist ein echt schwieriges Thema. Es gibt keine Garantie, dass Gott unser irdisches Leben immer zum Besten wendet. Aber es gibt die Garantie, dass er unser ewiges Leben in der Hand hält. Und das konnte die Familie von diesem Mann, das konnte ich genauso damals erleben. Und voller Dankbarkeit, auf Gott vertrauen, ey, mein Papa ist jetzt bei dir. Ich bewundere eine Freundin von mir, die hat über 10 Jahre für ihren Papa gebetet, der trinkfester Alkoholiker war. Die ist dran geblieben und hat, ich weiß nicht ob jeden Tag, aber sie sagte, ey, ich habe immer für den gebetet. Heute ist er trocken und ist mit Jesus an den Start gegangen. ich bewundere sie, dass sie durchgehalten hat und das Gebet nicht an den Nagel gehangen hat. Die Jünger halten durch. Und irgendwann, das ist wirklich verrückt, aber irgendwann, wo sind wir denn? Hier. Gegen Ende der Nacht kam Jesus den Jüngern auf den See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Jesus zeigt den Jüngern wieder in erstaunlicher Weise seine Macht. Und die denken allen Ernstes, es kommt ein Gespenst, sie kriegen Panik. Haben die den denn nicht erkannt? Gut, es war mitten in der Nacht und es ging das Gerücht wohl rum, das habe ich in dem Bibelkommentar gelesen, damals ging das Gerücht rum, dass Gespenster auf dem See nachts unterwegs sind und Menschen in die Tiefe ziehen. Richtig gruselig. Mit unserem aufgeklärten 21. Jahrhundertsverständnis glauben wir da nicht mehr dran. Aber wenn ich überlege, dass ich nachts im Dunkeln, im Wald, wenn es irgendwo knackt, schon Schiss kriege, ne? Wie würde ich reagieren, wenn ich nachts auf einem See bin, auf der Bicke oder auf der Acker oder wo auch immer, und da kommt jemand gelaufen? Natürlich kriegen die Panik. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Ganz ehrlich, ich habe mega Respekt vor Petrus. Er ist gescheitert, okay. Aber er war bereit, auf die Plätze, fertig, los, hat Jesus in Blick genommen, fokussiert und ist durchgestartet. Der ist wirklich aus dem Boot gestiegen. Der traut sich wirklich, auf das Wasser zu gehen. Und diesen Schritt zu wagen, ich meine, er war Fischer, er wusste, er kannte sich mit Wasser aus und er wusste, dass die Oberflächenspannung physikalisch gesehen nicht ausreicht, um sein Körpergewicht zu tragen und er müsste untergehen. Er hätte das bestimmt anders formuliert, aber er wusste, das Wasser kann ihn eigentlich nicht tragen. Das, was Jesus hier tut, ist mir nicht möglich. Das ist ein Wunder. Egal, Jesus kann. Und Jesus hat ja auch damals den Jüngern gesagt, ihr werdet Wunder tun, ihr werdet Kranke heilen, ihr werdet Dämonen austreiben und, und. Und er hat das Vertrauen und fragt Jesus, hey, soll ich das auch machen? Soll ich auf dich zukommen? Und er geht raus. Er lässt alle seine gewohnten Sicherheiten zurück, er läuft einfach los. Er steigt aus dem Boot und geht Schritt für Schritt auf Jesus zu. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Ein kleiner Schritt für Petrus, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ich weiß es nicht, ja. Irgendwann realisiert er, kriegt mit, in welcher Situation er sich eigentlich befindet, sieht die Wellen, sieht den Wind, kriegt Angst und geht unter. Fail. Voll daneben gehauen. Voll versagt. Und Jesus fragt ihn auch, hey, warum hast du nicht vertraut? Warum hast du gezweifelt? Er hätte doch einfach sitzen bleiben können und sich daran freuen können, dass Jesus das kann, dass Jesus so viel möglich ist. Toll, dass Jesus auf Gott vertraut, ne? Wäre er doch einfach bei seinen menschlichen Möglichkeiten stehen geblieben, im Boot sitzen geblieben oder schön mit hochgekrempelten Beinen am Strand im seichten Wasser gelaufen. Warum muss er auch raus aufs Meer gehen? Warum geht er raus auf den See? Für im Boot sitzen bleiben und für im seichten Wasser laufen hat Jesus seine Jünger nicht berufen. Er hat sie immer wieder aufgefordert, ermutigt, ihm zu folgen. Er nimmt seine Jünger an die Hand und zeigt ihnen, was es heißt, mit Gottes grenzenloser Macht im Alltag zu rechnen. Er tut Wunder, heilt Kranke und sagt ihnen, tretet in meine Fußstapfen. Und ich merke bei mir, jetzt war wieder jemand im Fritz und erzählte mir so ein bisschen die Situation, wie es ihm geht. Und ich dachte, boah, das ist echt hart und irgendwie aussichtslos. Und dann sitze ich da und weiß, lese so einen Bibeltext und weiß, Jesus kann auch heute noch Wunder tun. Und dann stelle ich mir die Frage, traue ich ihm das noch zu? Bete ich wirklich dafür, für diese Person, dass Jesus dieses Wunder tut und ihre Lage ändert? Ich sehne mich danach, genau wie die Jünger, das zu erleben, wie Gott an meinen irdischen Möglichkeiten, an meinen Grenzen, durch seine göttliche Macht, durch seine Fähigkeiten zum Ziel kommt und er geehrt wird, nicht ich. Ich glaube aber, wenn ich am Ufer stehen bleibe oder im Boot sitzen bleibe, dann werde ich das nicht erleben. Wir müssen uns auf Jesus einlassen und unsere Sicherheiten hinter uns lassen. Ich weiß nicht, was eure Sicherheiten sind. Gerade im Teenie-Alter macht man sich vielleicht da noch gar nicht so viel Kopf drüber. Ne? Würdet ihr euch trauen, ob kleine oder große Schritte, auf Jesus zuzugehen? Vergleich, als Beispiel. Ich war 2006 auf einer Schulung, da ging es um das große Thema Leitung. Und als Leiter muss man mutig sein und Dinge wagen, haben wir da gehört. Nachmittags sollte das dann praktisch gemacht werden und es ging darum, auf den Hackenbergturm zu gehen und sich an der Außenseite des Hackenbergs abzuseilen. Und ich dachte, ja, ich glaube, dass man als Leiter mutig sein muss, aber müssen wir das denn praktisch auch machen? Wenn du da oben stehst und darüber nachdenkst, dass du gleich über das Geländer von diesem Turm klettern musst, dann merkst du erst, wie tief 26 Meter wirklich sind. Und ich weiß noch, da war eine junge Frau, die war 1,60, 1,65 groß, die stieg vor mir auf das Geländer, hielt das Seil fest in der Hand, stellte sich dahin und ließ sich einfach nach hinten fallen. In den Klettergurt. Ja. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die lässt sich einfach in den Klettergurt fallen und vertraut, dass dieses Seil und der Gurt sie hält. Wahnsinn. Ich bin dann danach irgendwann zitternd und verkrampft über das Geländer gestiegen und durfte dann auch erleben, wie dieser Klettergurt mich hält. Ja. Wahnsinn. Petrus wagt den Glaubensschritt. Er startet durch, er scheitert, aber er wird daraus eine Menge gelernt haben. Je nachdem kann das für jeden von uns ein unterschiedlicher Schritt sein. Für euch Teens, ein kleinerer vielleicht, als für jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Vielleicht ist es erstmal ein Schritt, jemanden zu fragen, ey, darf ich für dich beten? Oder hier vorne, das finde ich schon echt großen Schritt, in dem Gottesdienst vor 250, 300 Leuten zu moderieren. Hut ab. Oder jemanden auf Jesus anzusprechen und zu fragen, was die Person über ihn denkt. Man weiß nicht, wie die andere Person reagiert. Es ist ein Wagnis. Aber indem man sich auf Jesus einlässt, aus dem Boot steigt, und wirklich losgeht, merkt man, wie er auch da ist. Auf die Plätze, fertig, los. Kraftwerk ist zu Ende, ihr habt 2 Jahre geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das Leben mit Jesus steht euch noch bevor. Ich möchte euch ermutigen, euch auf Jesus einzulassen, an ihm dran zu bleiben, an den Start zu gehen und ihn in eurem Alltag zu erleben. Für die Jünger war das ein Prozess und Stück für Stück haben sie gelernt, dass das wirklich funktioniert, dass dieses Wasser wirklich tragfähig ist. Gleich kommt keine mündliche Abschlussprüfung. Gleich kommt ein Segensgebet für euch nochmal. Und das wünsche ich euch, dass Gott euch segnet, Ihr braucht nicht viel Glück, sondern ihr braucht Gottes Segen. Vorher singen wir noch, beziehungsweise hören wir noch ein Vortragslied, wo es darum geht. Jesus, Wunder, heute, ja, nein. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.